Ich freue mich, dass ich nochmal in eurer Mitte sein darf. Und wisst ihr was? Wir sind hier genau am richtigen Platz. Hier ist doch die Schule für die Botschaftskinder, gell? Und wir alle sind Botschafter an Christi Stadt. Ah, das ist unser Gebäude. Das ist unser Gebäude. Ihr Lieben, wir hatten gestern einen gesegneten Abend. Hat etwas länger gedauert, wie eigentlich normal. Aber die Gespräche hinterher haben mir gezeigt, wie doch Menschen sich durch Nöte und Sorgen durchkämpfen. Und sie sind noch nicht bei Jesus rausgekommen. Ich will uns ein Wort Gottes vorlesen von einer Frau, die war 18 Jahre lang gebeugt. Wir können uns gar nicht vorstellen, was für eine Frau das war. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Abvers 10. Und er lehrte in einer Synagoge am Schabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte, und sie war verkrümmt und sie konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und sie pries Gott. Ihr Lieben, ich arbeite ehrenamtlich in Emmendingen in einer Psychiatrie. Und immer wieder sehe ich Leute, die laufen so. Kennt ihr das auch in der Schweiz? Die laufen so. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was sehen denn die Menschen, die so laufen? Wie viele Menschen laufen auch geistlich gebeugt? Man ist gebeugt von Tradition. Man ist gebeugt von Herzenshärtigkeit. Und jetzt, wenn man so läuft, da siehst du nur die paar Quadratzentimeter um dich rum. Du siehst immer deine eigenen dreckigen Füße und kriegst gar nichts mit, was der Herr für dich vorbereitet hat, indem du dich aufrichtest. Heute Morgen will Jesus seine Hände auf deine kranke Stelle legen. Ihr Lieben, als ich noch in Österreich im Gefängnis war, da habe ich mir meine beiden Beine erfroren. Und die Ärzte sagten, höchstens mit 50. Und dann sitzen sie im Rollstuhl. Und das hat mich gebeugt. Nur noch so und so viele Jahre. Und dann habe ich so ein Krankenhaus gefährt. Und als Jesus meine Seele rettete und ich mich aufrichten konnte, habe ich Jesus auch das mit meinen Füßen hingelegt. Und sag: Herr, die haben mir gesagt, da die Füße erfroren sind, laufe ich höchstens noch, bis ich 50 bin. Aber Herr, ich lege dir meine Füße vor. Kümmere du dich um meine Füße. Ihr Lieben, ich bin jetzt über 70 und ich laufe immer noch. Ist das nicht wunderbar? Meine Füße sind auch in den Händen des lebendigen Gottes. Ich habe gestern was vergessen zu erzählen. Ich habe euch ja erzählt von dem Bibelwort in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann bin ich entlassen worden. Und ich habe angefangen, Lust zu bekommen, meine Sünden zu bekennen. Früher war das mir eine Last. Wenn du Sünde bekennen musst, da fühlt man sich nicht so wohl, gell? Aber inzwischen weiß ich, was da rauskommt dabei. Und es ist mir eine Lust. Ich habe überall, wo ich hingegangen bin, habe ich mich gebeugt, habe um Entschuldigung gefragt. Ich bin zu der Bank gegangen in Ulm, wo ich den Bankraub gemacht habe. Und als mich der Bankdirektor sieht, hat er alle Türen verschlossen. Weil er gedacht hat, oh, der Willi ist wieder da. Und ich habe mich bei ihm entschuldigt und gebeugt. Ich bin zu meinem Vater gegangen. Mein Vater wollte mich eigentlich nicht mehr sehen. Und ich war, kennt ihr Blaues Kreuz, sagt euch das was? Ich bin Mitarbeiter beim Blauen Kreuz. Und wir haben immer über Fasching, haben wir für die Alkoholiker Freizeiten angeboten, dass sie von der Straße weg sind an Fasching. Und da kommt der Heimleiter zu mir von diesem christlichen Erholungsheim und sagt, Willi, weißt du überhaupt, dein Vater wohnt hier nur weg 10 Kilometer. Soll ich ihn mal anrufen? Dann sage ich, ja, klar, rufen an. Dann wählt er die Nummer und gibt mir den Hörer in die Hand. Und mein Vater, ja, Bunz. Ja, hallo Papa, ich bin's, Helmele. Wisst ihr noch, was Helmele ist? Der Helme. Es war mucksmäuschelstill. Mein Vater sagte keinen Ton. Ich sagte, du, ich bin aus dem Gefängnis entlassen, bin jetzt da und da, wir machen da gerade eine Freizeit und ich will gerne mich mit dir versöhnen. Mein Vater hatte doch im Hinterkopf, ich habe ihm gesagt bei der Verhandlung, und wenn ich entlassen bin, töte ich dich. Und mein Vater weiß, ich bin ein Mann des Wortes. Wenn ich was verspreche, dann halte ich das. Und trotzdem kam er. Ich habe ihn dann Jahre später gefragt, wieso bist du gekommen? Und er sagte, weißt du, ich kenne dich nur als ein Mensch, der nur stottert. Und am Telefon redest du fließend. Da wollte ich wissen, was ist da passiert. Und wir sind durch den Wald gegangen, das war Februar, da war Matsch. Und ich habe angefangen, mich zu beugen unter alles, was ich getan habe. Zuerst mal die kleinen Sachen, dass ich sehr out in Luft gejagt habe oder solche Sachen. Und habe dann immer mehr mich entschuldigt für das, was ich getan habe. Und auf einmal fängt mein Vater an, sich bei mir zu entschuldigen für das, was er getan hat. Und als wir nichts mehr wussten, haben wir uns mitten im Wald in den Matsch gekniet, haben uns umarmt und haben füreinander gebetet. Ich sag's euch, ihr Lieben, als wir aufgestanden sind, wir haben ausgesehen wie die Wildschweine. Aber das Herz war sauber. Vor kurzem kam jemand zu mir und sagt, ach, Willi, ist das nicht schön? Jetzt hast du endlich mal eine weiße Weste. Ich pfeife auf meine weiße Weste. Mir ist ein reines Herz viel, viel lieber. Aber immer noch war eins in meinem Denken, wo ich mich entschuldigen muss. Da gab es einen Polizisten und der kam durch mich ums Leben. Und der Polizist hat 5 Kinder. Und eine Ehefrau. Wie entschuldigt man sich für jemand, wo tot ist? Ich sagte, Herr, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin bereit dazu. Aber Herr, ich darf nie wieder nach Österreich rein. Ich habe Landesverweis auf Lebenszeit. Wie soll ich das machen? Aber Herr, wenn du eine Möglichkeit findest, ich bin bereit, auch dahin zu gehen. Es gab eine Möglichkeit. Die Möglichkeit erzähle ich jetzt nicht so genau, weil ich bin illegal über die Grenze. Bin nach Innsbruck, bin an die nächste Telefonzelle und habe geguckt im Telefonbuch, ob der Name noch stimmt. Und ich lese im Telefonbuch, die wohnen da noch. Ich habe angerufen, sage ich, hallo, ich komme aus Deutschland. Ich muss dringend mit euch was besprechen. Könnte ich heute Abend vorbeikommen? Wichtig ist, dass die Kinder auch da sind. Ich ging um 8 Uhr hin. Die Witwe bittet mich rein ins Wohnzimmer und sagt sie, Entschuldigung, aber was haben Sie mit uns zu besprechen? Wir kennen Sie nicht. Sie kommen extra aus Deutschland. Um was geht's denn? Und ich sage, Entschuldigung, aber Sie sind doch die Frau, die im April 1971 ihren Mann verloren hat. Und ihr euren Vater. Die Frau schaut mich an, sagt, das stimmt. Woher wissen Sie das? Wissen Sie, ich war damals hochschwanger mit meinem 5. Kind. Hochschwanger und mein Mann ging zu seinem Dienst, zum Einsatz irgendwie. Bei mir setzen die Wehen ein. Die bringen mich ins Krankenhaus und in den Kreissaal. Und ich habe gerade mein 5. Kind geboren. Gerade ganz frisch geboren. Dann kommt die Nachricht, mein Mann lebt nicht mehr. Mein Mann kann uns leben. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Das kleine Baby wird nie erfahren, wie wertvoll es ist, in den Händen eines Vaters zu sein. Ihr Väter, nehmt eure Kinder in den Arm. Die Kinder sehnen sich nach Zuwendung. Ihr Mütter, nehmt eure Kinder in den Arm. Die Kinder sehnen sich danach. Die sehnen sich nicht nach eurer Ermahnung, sondern sie sehnen sich, dass man die Kinder in den Arm nimmt und sagt, ich hab dich lieb. Hast du Kinder? Wann hast du letztes Mal deine Kinder gesagt, ich hab dich lieb? Regelmäßig, okay. Dankeschön für die Antwort, ne? Wie soll's weitergehen? Aber wissen Sie, einen Trost hatten wir. Wir sind eine gläubige Familie. Auch mein Mann war gläubig. Und ich weiß, wir werden meinen Mann, die Kinder, den Vater, eines Tages wieder sehen in der Ewigkeit. Und seit diesem Tag, April 1971 bis zum heutigen Tag, beten wir für den Jungen von damals, der schuld ist, dass mein Mann, dass der Vater nicht mehr lebt, dass Jesus seine Seele rettet. Ihr Lieben, und da sind mir die Tränen runtergelaufen. Ich bin kein großer Weiner, aber da liefen mir die Tränen runter und sagte, wissen Sie, ich bin der Mann von damals und ich bin gekommen, ich will mein Leben in Ordnung bringen. Bitte, bitte, verzeiht mir. Ich kann den Papa nie mehr zurückbringen. Ich kann Ihren Mann nie mehr zurückbringen. Aber was ich machen kann, ist, bitte, bitte, vergeben Sie mir. Das tut mir so leid. Und dann kommt die Frau um den Tisch rum, nimmt mich in die Arme und küsst mich auf beide Wangen und sagt, Bruder, du bist die größte Gebetserhörung unseres Lebens. Und das macht Jesus. Diese Leute sind nicht mehr gebeugt. Diese Leute gehen aufrecht durchs Leben. Und ich war vor einem Jahr circa, war ich in Österreich als Bibelraucher. Inzwischen darf ich wieder nach Österreich. Ich habe an die Regierung geschrieben nach Österreich, dass ich vor so und so vielen Jahren, über 50 Jahre, bei ihnen im Gefängnis saß und ich bekam auf Lebenszeit Landesverweis, ob denn das noch gültig ist. Und da hat mir die Regierung zurückgeschrieben. Ich habe es zu Hause eingerahmt. Eieiei. Hat mir die Regierung zurückgeschrieben. Es ist alles gut. Sie dürfen wieder nach Österreich kommen. Und da hatte ich meinen ersten Auftritt in Österreich. Und da gab es jemand, der hat es nicht so geglaubt, die Geschichte von dem Polizist und seiner Familie. Auf einmal stehen 5 Menschen auf. Wir sind die Kinder von diesen Polizisten und es stimmt alles. Ist es nicht schön, was Jesus macht? Ich sag's euch, wir haben es gestern schon gehört, wenn Jesus kommt, ist Satans Macht gebrochen. Und wir müssen uns nicht mehr beugen. Was hat Jesus gesagt? Da war er auch wieder in der Synagoge. Da war er auch in der Synagoge. Johannes Kapitel 4. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging seiner Gewohnheit nach am Schabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Ihr Lieben, für uns, wir sind arm. Für uns kam Jesus, um zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Ich wäre heute noch im Gefängnis, wäre Jesus nicht gekommen. Jetzt kommt was. Jetzt passt auf. Stellt euch mal vor, ihr seid im Gefängnis, okay? Ihr sitzt in eurer Zelle. Und jetzt komme ich euch besuchen. Flori, hast du eine schöne Zelle, gell? Eine schöne Zelle hast du. Und ich besuche dich, okay? Und jetzt komme ich da rein und ich sehe die Zelle. Wie sieht denn die Zelle aus? An der Wand blättert die Farbe ab. Die Gitterstäbe sind total verrostet. Der Fußboden schmutzig, dreckig von den schmutzigen Füßen von Florian. Furchtbar sieht es aus. Was sagt Florian, morgen komme ich wieder. Und dann bringe ich einen Topf Farbe mit. Und dann streiche ich deine Zellenwände in lila blassblau. Die Gitterstäbe behandle ich mit Rostschutzfarbe und mit schwarzer Lackfarbe streiche ich deine Gitterstäbe. Und den Fußboden, den schmirgle ich, den wachse ich, den blocke ich. Florian, sagst du dann zu mir, Willi, danke schön. Das ist der Traum meines Lebens. Ist das der Traum deines Lebens? Was ist denn der Traum von einem Gefangenen, der eingesperrt ist? Dass jemand kommt mit dem richtigen Schlüssel. Dass jemand kommt und die Zellentüre öffnet. Dass jemand kommt, der mich in die Freiheit führt. Und dafür ist Jesus gekommen. Ich sag's euch, ihr Lieben, ich habe so viele Menschen gesehen im Gefängnis, die gebeugt sind. Ich habe Menschen erlebt aus christlichen Elternhäusern. Denen hat man gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts. Heute sind sie nichts, sie können nichts und sie taugen nichts. Würden wir nicht in einer besseren Welt leben, wenn unsere Kinder sagen würden, mein Vater und meine Mutter sind die besten Eltern auf der ganzen Welt? Wenn die Tochter sagt, meine Mama ist die beste Mama, die es überhaupt gibt. Wenn der Sohn sagt, oh mein Papa, es gibt keinen besseren auf der ganzen Welt, weil er dient Jesus. Ich habe bei meiner Mama gesehen, was es bedeutet, Jesus zu dienen. Ich war eingeladen zum Essen. Christliche Familie. Oh, teilweise Hände hoch, Halleluja. Gell? Und man ist beim Essen und der Vater spricht das Tischgebet. Komm, Herr Jesus, sei uns, bist du wohl still? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Du sollst da nicht hinfassen. Sind wir so Vorbilder für unsere Kinder? Vergessen wir nicht, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder. Sie kommen zwar durch uns, aber nicht von uns. Wir dürfen unsere Kinder Liebe geben, aber nicht unsere Gedanken. Wir müssen, wenn wir Kinder haben, wir müssen so leben, dass unsere Kinder Lust bekommen, auch Jesus zu dienen. Wie die Kinder erleben, wenn der Herr das Gebet von der Mama und vom Papa erhört. Bei mir in der Familie ist es so, ich sag's euch, meine Predigt geht in eine total andere Richtung, merkt ihr was? Das, was ich eigentlich sagen wollte, das sage ich gar nicht mehr. Aber vielleicht ist jetzt gerade dran. Bei uns in der Familie ist Vergebung ganz oben. Bei uns in der Familie ist auch Sündenbekenntnis untereinander ganz hoch oben. Und irgendwas war, mein Sohn war 5 Jahre alt, der Älteste. Und ich habe eine Entscheidung getroffen und ich merkte, meinem Sohn tat die Entscheidung weh. Er hat sich nur rumgedreht, Tränen lassen gelaufen. Das tut mir heute noch weh, wenn ich an das Gesicht denke. Und er geht ins Zimmer. Ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht. Dann bin ich ins Zimmer, habe geklopft, ihr Lieben, wenn ihr das Zimmer eure Kinder betretet, klopft an, das ist die Privatsphäre eurer Kinder. Sei Simon, darf ich kurz reinkommen? Ja, Papa. Sei du Simon, mir ist bewusst geworden, die Entscheidung, wo ich da jetzt getroffen habe, die war falsch. Kannst du deinem Papa vergeben? Sag mal, Papa, komm her. Dann legt der Junge sein Arm um mich rum und fängt an zu beten, mit 5. Gell? Herr Jesus, du hast das Bekenntnis von meinem Papa gehört. Reinig mein Papa von Kopf bis Fuß, in Jesu Namen. Das heißt, meine Kinder haben heute kein Problem zu vergeben, Sünden zu bekennen und sich unter etwas zu stellen und auch dem anderen Vergebung zuzusprechen. Ihr Lieben, wir sind Vorbilder für unsere Kinder. Wenn wir es nicht machen, dann fangen die Kinder an, sich Ersatzvorbilder zu holen. Wie heißt der eine? Der Alice Cooper hängt dann an der Wand. Und wie heißt der andere? Michael Jackson? Wie heißt der Typ? Überall hängen die Plakate. Warum hängen die da? Weil die haben keine Vorbilder mehr. Ihr Lieben, lebt euren Kindern ein Glaubensleben vor, so wie es das Wort Gottes sagt. Und ich kann euch versprechen, eure Kinder bekehren sich sehr, sehr früh. Prasselt nicht auf eure Kinder ein, und du musst jetzt, sondern Gebet. Du weißt aus eigener Erfahrung, was Gebet bewirkt. Deswegen sitzt du heute hier, weil der Herr deine Seele gerettet hat. Stimmt das? Wisst ihr, ich bin mit 1,2 Millionen Mark entlassen worden. Schulden. Kann das beugen? Ich bin entlassen worden mit 600 Mark Entlassungsgeld. Und der Christversteher sie da will pfänden, 1,2 Millionen. Heute bin ich schuldenfrei. Aber nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern der Herr hat mir Möglichkeiten aufgezeigt, wie ich schuldenfrei werden kann. Jesus hat sich immer um die Leute gekümmert, die besonders am Rande waren der Gesellschaft. Jesus ging zu den Zöllnern. Mit den Zöllnern wollte keiner mehr etwas zu tun haben. Weil die Zöllner waren die Halsabschneider. Und Jesus kommt in eine Stadt und sieht, so einen kleinen Mann auf dem Maulbeerbaum sitzen. Und der war Zöllner. Jesus hat nicht gesagt zum Bürgermeister, ich komme in dein Haus. Er hat nicht gesagt zum Hohepriester, ich komme in dein Haus. Zachäus, in dein Haus will ich einkehren. Und deswegen kannst du sicher sein, Jesus will genau zu dir. Kennt ihr den Namen Michael Stahl? Kennt den jemand? Mach mal Handy hoch. Ein paar kennt, gell? Bodyguard von Muhammad Ali, genau. Ich war bei ihm eingeladen. Wieder etwas, was sich beugt. Und wir haben gegessen und dann sagte er, du Willi, ich tue schon seit 10 Jahren, betreue ich einen Mann, der ähnlich eine Vergangenheit hat wie du. Aber seit 10 Jahren rede ich mit ihm über den Glauben. Es fruchtet nichts. Da geht nichts rein. Sag, komm, wir besuchen ihn mal. Der hat mein Buch gelesen, dieser Mann. Und wo der sieht, dass wir in Richtung sein Haus laufen, seine Wohnung laufen, hat er die Haustür aufgemacht, Tür aufgestanden und ist mir entgegengerannt und hat mich gedrückt. Du kommst in mein Haus. Er kriegt kaum Besuch. Sein Wohnzimmer ist 12 Quadratmeter groß. Davon sind 6 Quadratmeter nur Bierkästen. Schwerst Alkoholiker. Und wir reden so und dann sagt er, Willi, weißt du, ich habe auch vieles aus dem Kerbholz gehabt. Auch Bankraub und Mord und so weiter. Weißt du, ich bin jetzt entlassen und ich bin nicht mehr straffällig, aber wie machst du das? Du kannst so fröhlich sein. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wie machst du das? Und er hat gesagt, weißt du, Blase heißt der Typ, komischer Name, gell? Blase. Sag ich, weißt du, Blase, es gab bei mir eine Situation, wo ich erkannte, ich kann so nicht mehr leben, das geht nicht. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war, will ich weiter Ganove sein, will ich weiter Bankraub machen, will ich weiter die Leute totschlagen, will ich weiter das und das machen, dann mach das, okay. Oder willst du einen neuen Weg einschlagen? Vielleicht auch mal Schulbildung. Ich hatte bis dahin keine Schulbildung. Ich habe meine Schulbildung im Knast gemacht. Würde ich vielleicht Schulbildung oder Beruf oder irgendwas Neues machen? Aber wenn du das Neue machen willst, komme ich an Jesus Christus nicht vorbei. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Ja, wie hast du das gemacht? Ich weiß das, sagte ich, kenne das nicht. Sag, ich weiß, es gibt ein Wort in der Bibel, da heißt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem will ich eingehen. Die Herzenstüre hat innen keine Türklinke. Außen keine Türklinke. Die musst du selber aufmachen. Jesus tritt nicht die Herzenstüre ein. Du musst ihn einladen. Wir haben wieder über andere Sachen gesprochen, über gemeinsame Ganoven und wie wir was gemacht haben, wieder so einfach. Ah, sagt der Willi, mit dir bin ich noch nicht fertig. Wann kann man sowas machen? Was sagst du, Blase, du kannst es in 5 Jahren machen, du kannst es in 2 Jahren machen, du kannst auch jetzt gleich machen, wenn du willst. Ja, was muss ich da tun? Sei Blase, stell dich doch nicht so an. Einfach so, wie du mit mir jetzt geredet hast, sag doch Jesus genau das, was du auf dem Herzen hast. Ja, Willi, kannst du das nicht du für mich machen? Sei Blase, du nervst. Nein, das kann ich nicht, das musst du selber machen. Jetzt red doch einfach mal mit Jesus so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und dann fängt er an. Also, Herr Jesus, ich kenne dich nicht. Aber du hast ja gehört, was der Willi gesagt hat. Ich mache jetzt meine Herzenstür weit auf. Bitte komm in mein Herz und mach hinter dir die Tür wieder zu. Das war alles. Das war alles. Wisst ihr, was passiert ist? Seit diesem Tag hat er keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Der Herr hat ihn erlöst von einer Sekunde auf die andere. Der hat nie wieder Alkohol getrunken. Der war für das Dorf, wo er wohnt, ein leuchtendes Beispiel für ein Kind Gottes. Inzwischen ist er auch in der Ewigkeit und durfte zum Herrn heimgehen. Das Gebeugtsein hatte für ihn ein Ende. Jesus kam zusammen mit Räubern. Jesus kam zusammen auch mit den sogenannten heiligen Heuchlern, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ich kann mich erinnern, ich war eingeladen, ich war in Köln oben und da ist ja die katholische Fakultät für Theologie. Und da habe ich einen Abend gehalten bei nur Theologen, Professoren und wie sie alle sich nennen. Und hinterher kommt ein Mann zu mir, Professor, Professor, Doktor, Doktor, noch einmal, ähnlich wie Kühling, bloß auf der katholischen Seite, sagt der Herr Bunz, war ja hochinteressant, aber darf ich Ihnen was sagen? Sei selbstverständlich, Herr Professor, Sie dürfen mir was sagen. Wissen Sie, Ihre Theologie ist nicht ganz einwandfrei. Ah, sei es so. Sei ich, Herr Professor, darf ich Ihnen auch was sagen? Ah ja, bitte. Das ist mir sowas von egal. Wissen Sie, stellen Sie sich mal vor, es hätte schon damals zu Jesu Zeit Theologie gegeben. Und stellen Sie sich mal vor, die Maria von Magdala hätte 7 Semester Theologie studiert. Sie wäre nicht den kleinsten ihrer Teufel losgeworden. Aber dann ist ihr Jesus begegnet und sie war frei. Lies nicht so viel Bücher, sondern lies Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich sag's euch, ihr Lieben, ich habe zu Hause fast nur Bibeln. Ich will gar nichts mehr anders. Für mich ist es ein Genuss. Jetzt bin ich Rentner. Ich bin Rentner von Beruf. Okay. Jetzt bin ich Rentner und kann das Wort Gottes studieren. Wenn du Zeit hast, studier das Wort Gottes und nicht hochwissenschaftliche Bücher. In der Bibel steht alles drin, was du für dein Leben wissen musst. Da steht auch was drin über Töten. In den 10 Geboten heißt, du sollst nicht töten, gell? Aber Jesus ist ja gnädig, sagt man. Aber Jesus hat dieses Gesetz verschärft. Was hat er gesagt zu den Leuten? Ihr habt gehört oder gelesen, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer zu seinem anderen Bruder sagt, du Narr, ist schon des Todes schuldig. Jesus hatte eine Begegnung mit einer Ehebrecherin. Was sagte Jesus über Ehebruch? Ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine andere Frau oder auch einen anderen Mann anschaut, nur seiner ihrer zu begehren, hat schon in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Ihr glaubt nicht, auch diese Ehebrecherin, es hat sie gebeugt, was sie gemacht hat. Und ich versuche mich schon immer wieder so in den Charakter dieser Ehebrecherin hineinzufühlen. Das ist wahnsinnig schwer. Wie muss es ihr ergangen sein, als sie erwischt wurde beim Ehebruch? Und sie brachten diese Frau vor Jesus. Die Frau wusste ganz genau, wenn man mich erwischt beim Ehebruch, werde ich gesteinigt. Und jetzt bringen sie diese Frau zu Jesus. Und ich glaube, sie brachten die Frau nur zu Jesus, um Jesus Christus reinzulegen. Sie brauchten irgendetwas, das sie gegen ihn sagen können. Und was sagen sie? Meister, wir haben diese Frau erwischt beim Ehebruch. Mose sagt, sie soll gesteinigt werden. Was aber sagst du? Was tat Jesus? Der schaut sie an. Der schaut die Frau an. Und bückt sich und schreibt irgendwas auf die Erde. Johannes Kapitel 8, im Fall des Suchs. Okay? Und bückt sich und schreibt was auf die Erde. Die Bibel sagt da nicht, was er geschrieben hat. Und steht wieder auf. Die Pharisäer geben keine Ruhe, die Schriftgelehrten. Meister, wir haben die Frau erwischt beim Ehebruch. Mose sagt, sie soll gesteinigt werden, aber was sagst du? Und dann sagt Jesus nur eins, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und es geschieht etwas. Ich glaube, das war einzigartig, was da geschah. Auf einmal gehen die Schriftgelehrten raus. Vom Ältesten bis zum Jüngsten. Warum gingen die raus? Das hat einen Grund gehabt. Warum gingen die raus? Kann es sein, dass sie überführt waren in der Gegenwart Jesu von ihrer eigenen Sünde? Kann das sein? Die Bibel sagt es nicht genau. Aber ihr wisst ja, wir knackig, wir haben eine blühende Fantasie. Vielleicht hat der Älteste von diesen Gelehrten das allererste Mal in seinem Leben eine Vision. Und er sah die 10 Gebote, vielleicht, wissen wir nicht. Und er liest das Gebot 1 und in seinem Herzen heißt es, schuldig. Gebot 2, schuldig. Gebot 3, schuldig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und in seinem Herzen dröhnt es, schuldig, schuldig, schuldig. Wir sind alle schuldig vor dem lebendigen Gott. Und keiner ist besser wie der andere. Wie oft, ich habe es gestern schon mal kurz erwähnt, wie oft schauen wir immer beim anderen, was der wohl alles falsch macht. Oh, der raucht noch. Bah, wie kann der rauchen? Der ist immer so mürrisch zu seiner Frau. Das könnte ich nie. Der ist noch nicht richtig erlöst. Man schaut immer, was der andere falsch macht. Und vergisst, sich selber im Lichte der Bibel mal zu prüfen. Wer gibt dir und mir das Recht, den anderen zu verurteilen, nur weil er anders sündigt wie ich? Wir alle brauchen Erlösung. Ich war in der Schweiz, in Zürich, und habe gesprochen darüber, wir sind vor Gott alle gleich. Und da springt eine alte Schwester auf und sagt, das ist eine Unverschämtheit, wie können Sie das sagen? Ich bin doch nicht so schlimm wie Sie. Ich habe noch nie getötet. Ich habe noch nie einen Bankraub gemacht. Ich habe noch nie das gemacht und das gemacht und das gemacht. Wissen Sie, ich bin jetzt 80 Jahre alt. Und seit 70 Jahren gehe ich jeden Sonntag in die Kirche. Seit 50 Jahren gehe ich jeden Mittwoch in die Bibelstunde. Ich bin ein guter Christ. Ich sage, Herzele, jetzt muss ich dir was sagen. Ich gehe schon seit 40 Jahren jeden Tag in meine Garage und bin immer noch kein Auto. Wenn Sie wollen Christ heißen, müssen Sie sich für Jesus Christus entscheiden. Denn ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Wir müssen uns für Jesus Christus entscheiden, dann haben wir das Anrecht, uns Christen zu nennen. Nicht, weil wir in eine Kirche hineingetauft wurden, sondern wir sind Christen, weil Christus unser Leben bestimmt. Wir sind Christen, weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Vielleicht der zweite Pharisäer vielleicht. Hat vielleicht sich daran erinnert, das, was ich der Frau jetzt gerade vorwerfe, habe ich vor 3 Jahren gemacht in einer lauen Maiennacht und ich habe die gleiche Sünde begangen. Ich kann die Frau nicht verurteilen. Aber was ich mir Gedanken drüber machte, warum hat Jesus nicht geworfen? Jesus hätte werfen müssen nach dem Gesetz. Herr Theologe, stimmt's? Er hätte eigentlich werfen müssen, weil er hatte den Titel Rabuni und er hat gelehrt in der Synagoge und er war gebunden an das Gesetz Mose, stimmt das? Damals waren wir gebunden an das Gesetz Mose. Und Jesus hätte werfen müssen und er hat es nicht getan. Florian, warum hat Jesus nicht geworfen? Wir sind unter uns. Gnade. Du sagst Gnade, aber damals galt noch der alte Bund. Gilt nicht. Flori, hast du eine Idee? Ich kam drauf, warum er nicht geworfen hat. Er war schon unterwegs nach Golgatha, um diese Sünde ans Kreuz zu tragen. Kann das so sein? Ich bin froh, dass da ein kluger Mann da sitzt. Ich habe ihn immer im Auge. Sage ich noch was Richtiges? Ihr Lieben, Jesus war unterwegs ans Kreuz, und um diese Schuld zu tragen. Und jetzt ist Jesus mit dieser Frau alleine. Ich kann mir denken, dass die Frau ihren Kopf gebeugt hatte und sie wartete auf das Urteil, weil sie wusste, sie hat es verdient. Wo war überhaupt der Mann zu dem Ehebruch? Das ist auch eine seltsame Frage. Da muss ich noch studieren, den finden wir auch noch. Die Frau wartet auf das Urteil. Und als nichts kam, hat sie vielleicht ihren Kopf etwas höher getan. Und dann sah sie etwas, was sie noch nie im Leben gesehen hat. Sie sah in 2 Augen in Reinheit und Klarheit ohne Sünde. Und das wollen die Menschen heute auch in dir sehen. Stell dir mal vor, habt ihr einen Aldi hier in der Schweiz? Stell dir vor, du gehst zum Aldi. Und dann legst du deine Dinge, wo du gekauft hast, aufs Band und gehst nach vorne und lädst ein und dann bezahlst du. Und auf einmal ruft die Kassiererin: Wow, ich kann in deinen Augen Jesus sehen. Ist das nicht schön? Achten wir darauf, dass man Jesus in unseren Augen sieht. Und wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann mach die Augen auf und lass Jesus rausschauen. Und das ist das, was du Marino, wo ich gestern erzählt habe, der mir nicht geglaubt hat, dass ich mich verändert hatte, sagte, Willi, was ist mit deinen Augen passiert? Deine Augen leben wieder. Die Frau schaut in die Augen Jesu und sie weiß, wenn einer werfen darf, dann ist es dieser Mann, den sie Jesus nennen, aber nicht diese heiligen Heuchler. Und sie wartet auf ein Urteil und Jesus spricht mit ihr und sagt, Weib, Florian grinst, Weib, hat dich niemand verurteilt? Sagt sie, nein, Herr, niemand. So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Glauben wir, dass die Frau noch einmal in Ehebruch gefallen ist? Wenn du Jesus begegnest, wenn Jesus in dein Leben tritt, hast du kein Interesse mehr, um zu sündigen. Und jetzt verstehe ich auch den ersten Johannesbrief. Ich liebe diesen Brief inzwischen. Der Johannes sagt, der Mensch, der aus Gott geboren ist, kann gar nicht sündigen, weil er gar nicht mehr das Sündigen will. Weil er will das tun, was Jesus will. Aber wenn wir von einem Fehler übereilt werden, haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Ihr glaubt nicht, wie listig und fromm oftmals der Feind kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gegründet sind auf das Wort Gottes. Wisst ihr, was ich jeden Morgen mache? Das ist nur ein Tipp. Jeden Morgen umgürte ich die Lenden mit Wahrheit. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Die Füße recht gestiefelt. Wenn ich das einen Tag vergesse, ist der ganze Tag kaputt. Wir müssen gerüstet und vorbereitet hinausgehen in die Welt. Wir sind zwar nicht von der Welt, aber wir leben in der Welt. Und wir müssen die anderen abholen, da wo sie sind. Der Paulus hat es so wunderbar beschrieben. Ich bin dem Griechen ein Grieche, dem Römer ein Römer und dem Berner ein Berner. Wir müssen die anderen da abholen. Ich hatte da, wo mich der Flori abgeholt hat, am Bahnhof, da hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der ist Landstreicher und der verkauft so Zeitungen. Kennt ihr die? So für 8 Franken kosten die. So Zeitungen. Und ich habe mich mit ihm unterhalten. Da sage ich, sag mal, warum machst du das? Warum machst du das? Ja, sagte er, ich war irgendwo im Gemeindevorstand von einer Kirche. Und weil ich noch rauche, haben die mich rausgeschmissen aus der Kirche. Und jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich mir so mein Geld verdienen. Das ist nicht der Weg. Wir sollen den anderen begegnen im herzlichen Erbarmen. Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Das habe ich beim Erich Mauerhofer gelernt. Ich habe das nie kapiert. Ich habe das nie kapiert, was das bedeutet. Und dann hat der Erich gesagt, komm, mein Freund Wille, ich erkläre dir mal was. Du, und er hat es mir in so einer Liebe erklärt, heute verstehe ich, was es bedeutet, einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Auch in meiner Ehe spüre ich das. Ich habe mit meinem Weib, noch nie gestritten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann das nicht. Kannst du mit deiner Frau streiten? Du Streithammel. Heieiei. Ich kann das nicht. Redest du mit deiner Frau manchmal? Pass auf, ich war vor kurzem in einer russischen Brüdergemeinde. Und da habe ich auch gefragt, wegen Streiten und so weiter. Und ich habe nicht gewusst, dass der Gemeindeleiter ist. Und sagt, redest du auch mit deiner Frau? Ja, Bruder, so kann man das nicht nennen. Weißt du, manches Mal gibt es Situationen, da muss ich aber energisch werden. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Wisst ihr, ich hab vom Herrn so ein Kronjuwel gekriegt. Ich kann da nicht drauf rumtreten, das geht nicht. Und da habe ich noch was gelesen im Worte Gottes. Und es hindert mich noch einmal, mit meinem Weible zu streiten. Und das heißt, ihr Männer, also machen wir so, ihr Männer hört zu und ihr Frauen dürft zuhören, okay? Ihr Männer, liebet eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde liebt. Und jedes Mal, wenn bei mir was steigen will, dann ruft der Herr das Wort, ihr Männer. Und da habe ich mich ein bisschen mehr beschäftigt. Also ich bin jetzt kein Theologe, aber ich habe mich damit beschäftigt. Und wenn wir vom Weib reden, ist doch die Gemeinde damit gemeint, stimmt das? Die Braut ist die Gemeinde, stimmt das? Das Weib. Und wer ist der Bräutigam? Das ist Jesus. Und ich habe in der ganzen Bibel gesucht. Ich finde keine einzige Stelle, wo steht, dass der Bräutigam mit seiner Braut gestritten hat. Streitet nicht zu Hause. Auch eure Kinder sehen das, wenn ihr streitet. Und die Kinder verlieren die Achtung vor euch. Wenn der Papa die Mama anschreit, und ich habe doch die Mama so lieb. Wenn die Mama den Papa angiftet, und ich habe doch den Papa so lieb. Sind wir doch eine Familie einheitlich und dienen wir alle gemeinsam den Herrn. Das ist doch viel schöner. Darf ich euch noch eine Geschichte erzählen? Wisst ihr, weil man darf sich nicht auf alten Zeugnissen ausruhen. Es gibt so Leute, die erzählen 50 Jahre das gleiche Zeugnis. Wir erleben doch jeden Tag was mit dem Herrn. Und ich bekomme Brief aus Texas. Kennt ihr Texas? Cowboys. Aus dem Gefängnis in Texas bekomme ich einen Brief. Sehr geehrter Herr Bibelraucher in Texas. Meine Mutter war bei Ihnen in Deutschland auf einem Vortrag. Ich sitze in der Todeszelle in Texas. Hat mir auch Delikt gesagt, ein furchtbares Delikt. Und sie hat mir ihr Buch geschickt, aber ich habe das Buch nicht bekommen. Aber ich konnte noch rechtzeitig den Klappentext aus dem Mülleimer stibitzen und einstecken. Und habe den Klappentext gelesen und dadurch habe ich mein Leben Jesus gegeben. Aber ich werde hingerichtet am so und so vielen November 2022. Ist Datum fest. Oh, sage ich, Mensch. Ich habe Gemeinden angerufen, wo ich kenne. Ich kenne ja inzwischen viele Gemeinden. Ich habe in Südafrika angerufen, die haben gebetet. Überall haben sie gebetet. Herr, lass Gnade vor Richter gehen. Du kannst doch, es hat er sich bekehrt. Und Mensch, es gibt, vielleicht kannst du das verhindern. Ein Jahr später kriege ich einen Brief aus Florida. Kenne ich auch niemand. War das der gleiche? Mensch, lieber Willi, stell dir mal vor, ich wurde begnadigt. Und jetzt habe ich nur noch 97 Jahre vor mir. Wir haben weiter gebetet. Es kam wieder ein Brief aus Florida. Ich werde abgeschoben nach Deutschland. Darf nie wieder Amerika betreten, aber danach bin ich ein freier Mann. Glaubt ihr, dass wir gejubelt haben? Und dann kam er nach Deutschland und wurde sofort wieder verhaftet. Der arme Kerl. Wurde sofort wieder verhaftet. Weil die Straftat, die er begangen hat, musste auch abgeurteilt werden in Deutschland. Und er bekam nochmal eine Gefängnisstrafe und sie brachten ihn nach Bruchsal. Der ist jetzt entlassen worden vor kurzem. Sie brachten ihn nach Bruchsal. Und wisst ihr, in welcher Zelle er saß? In der Zelle 116, in meiner Zelle. Und heute dient er dem Herrn und sein größter Wunsch ist, er will eine Bibelschule machen. Ist es nicht schön? Die Menschen haben ihn verurteilt für das, was er getan hat. Und es war verurteilungswert, ganz klar. Aber für Jesus war das egal. Er hat seine Seele gerettet. Und heute geht er einen kerzengeraden Weg. Ist es nicht wunderbar? Ich darf mitarbeiten im Hoffnungshaus in Stuttgart. Wir kümmern uns um Prostituierte und um Landstreicher und so weiter. Da erleben wir so schöne Sachen. Da ist eine Frau, die splint. Auch eine Prostituierte, die splint. Und ich kam mit ihr ins Gespräch und fragte sie, was denn passiert ist. Sagt sie, weißt du, ich war im christlichen Jugendkreis. Und dieser Jugendkreisleiter hat sich an mir vergangen. Und dass ich ihn nicht mehr sehen muss, habe ich mir beide Augen ausgestochen. Inzwischen ist sie bekehrt. Inzwischen dient sie Jesus. Wir ahnen nicht, wie wir oftmals durch unser Verhalten andere von Jesus wegtreiben. Ich habe in Freiburg im Münster habe ich Gottesdienst gehalten. Auf einmal geht die Türe auf und ein Landstreicher kommt rein, hat gestunken wie Bock. Und kommt da so rein, weißt du, kommt nach vorne, legt sich vor den Altar. Der Pastor wollte ihn raustun, sage ich, der bleibt da liegen. Gibt es was Schöneres, als in der Gegenwart des lebendigen Gottes zu schlafen? 4 Wochen später hat er sein Leben Jesus gegeben. Hätten wir ihn rausgeworfen. Deswegen wollen wir gnädig sein mit unseren Mitmenschen. Auch gnädig innerhalb der Gemeinde. Denn wir sind alle erlösungsbedürftig. Meine Frau hat vor kurzem was gesagt, sagt sie, weißt du, mir ist bewusst geworden, mein Verhältnis mit Jesus muss so eng werden, dass nicht einmal ein Blatt Papier dazwischen reinpasst. Wenn da noch ein Blatt Papier reinpasst, ist immer noch was verkehrt bei mir. Und so dürfen wir jeden Tag neu bauen an unsere Beziehung mit Jesus Christus. Gehen wir ehrlich miteinander um. Der Paulus hat es schon an die Epheser geschrieben. Epheser 4, 25, was steht da? Lege die Lüge ab. Und rede die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Wollen wir ab heute wahrhaftig miteinander umgehen? Ich will aber heute das Gleiche machen, was ich auch gestern gemacht habe. Ich will dich einladen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du nicht weißt, was du davon erzählst, ich weiß nicht recht, ich weiß nicht. Ich fordere dich raus. Und wenn du es daheim machst, geh irgendwo, wo du Stille hast und sag, Herr Jesus, ist denn das wirklich wahr? Wenn das alles stimmt, dann bestätige dich in meinem Leben. Und ich kann dir garantieren, wenn du aufrichtig zu Jesus kommst, er wird sich in deinem Leben zeigen. Und du weißt, das war Jesus. Das haben wir alle erlebt. Und das durfte ich auch erleben. Vielleicht hat es bei einem oder anderen vielleicht war halt ein Vorschlaghammer-Gottesdienst. Und es bröckelt ein bisschen an der Mauer, die du um dich gebaut hast. Lass dich wieder von Jesus neu erfüllen. Danke, dass ich in eurer Mitte sein durfte. Dankeschön, dass ich Gemeinschaft haben durfte mit euch. Das war schön. Der Florian hat ein bisschen Schwäbisch gelernt bei mir. Gell? Ach, das ist schön. Ich werde noch öfters in der Schweiz sein. Orbund werde ich sein. Und in Zürich-Oberland werde ich sein. Und in Davos darf ich sein. Noch eins muss ich erzählen. Nochmal von meiner Kindheit, okay? Mein Vater hat immer uns Kinder, wo wir noch klein waren, in christliche Freizeiten geschickt. Und da gab es eine Freizeit, wurde gesponsert oder gestartet von der Bibelschule Beatenberg. Sagt euch das was? Frau Dr. Wasserzug und wie sie alle heißen so, gell? In Zafelstein war das. Und da war die Buben im Wald gekämmt und die Mädchen unten im Haus Felsengrund, im Hüttenheim. Und einmal kam Frau Dr. Wasserzug zu Besuch. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Ihr wisst, wie sie ausgeschaut hat mit ihrer Nase und so, wie sie gelaufen ist. Und dann sagt sie, so, du bist also dieser Rebell, dieser Willi. Dann sage ich, mit dir schwätze ich nicht, du siehst aus wie eine Hexe. Als ich mich bekehrt hatte, habe ich mich bei ihr gebeugt, habe ihr geschrieben, oh, tut mir so leid, dass ich dich als Hexe betitelt habe. Sind wir dankbar, okay? Da soll euch reichlich segnen. Heute Abend darf ich in Lahr sprechen. Hat sich zwischen reingeschoben. Lauter junge Leute, zwischen 14 und 22. Ich freue mich drauf. Endlich sind wir Junge unter uns. Ah, das ist doch schön. Der Herr soll euch reichlich segnen, gell? Amen.